Auch nochmal herzlich willkommen und guten Morgen von mir. Und ich werde mich bemühen, entgegen meiner Natur keine Späße und Witze mehr zu machen. Der Thorsten hat ja so viel zu tun. Wahnsinn, was er hier
Genau.
heute aufgleist. Aufbauen hier, Gottesdienst, abbauen, rüber in die Kirche, wieder aufbauen. Also jedes Wort zählt, jede Sekunde zählt. Und wir fangen deswegen gleich mal an. Lukas 13. 18 bis 22. Er aber sprach: Wem gleicht das Reich Gottes? Womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten säte, und es wuchs und wurde ein Baum, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Wiederum sprach er: Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Gleichnisse zu verwenden war in der Antike gang und gäbe. Es ist ein ganz typisches stilistisches Mittel, um komplexere Sachverhalte möglichst einfach und geradlinig erklärbar zu machen. Und der Charakter von so einem Gleichnis ist eigentlich, dass es sich auf eine Hauptaussage versucht zu konzentrieren. Das ist anders vielleicht als eine Predigt, wo Jesus dann sehr, sehr detailliert über bestimmte Verhaltensregeln, über bestimmte Ideale, über bestimmte Wünsche und Ziele redet. So ein Gleichnis ist eine größere Geschichte und daher soll es eigentlich um eine Hauptaussage gehen. Das bedeutet, dass jetzt nicht jedes Wort und jedes Detail eine eigene, tiefere geistliche Bedeutung hat. Und ich habe mir dann diese Gleichnisse in Lukas 13 mal angeschaut und dann gleich auch nochmal nachgeschaut, wann hat Jesus das eigentlich in seinem Wirken und in seinem Schaffen gesagt. Ich habe das Ganze versucht mal chronologisch einzuordnen, um besser zu verstehen, was war denn eigentlich gerade um Jesus herum, wo standen seine Jünger in der Erkenntnis, wo standen seine Jünger in ihrer eigenen Nachfolge. Und dieses Gleichnis über das Himmelreich, das wird von den Theologen in das zweite Jahr seines Schaffens eingeordnet. Ja, wenn du dir noch keine Gedanken über die Chronologie der Inhalte im Neuen Testament gemacht hast, vielleicht genau jetzt mal der richtige Zeitpunkt, mehr darüber nachzugehen, tiefer zu gehen, vielleicht besser die Punkte links und rechts davon zu verstehen und zu vergleichen. Als Anhaltspunkt: Das Kapitel 13 im Matthäusevangelium ist in derselben Zeit eingeordnet wie diese zwei Gleichnisse vom Himmelreich. Und man kann das, wenn man sich die Gleichnisse dann anschaut, die in diesem zweiten Jahr sehr häufig von Jesus benutzt wurden, insofern ausdrücken, dass es so sehr viel Grundlagen gelegt wurde. Geistliche Grundlagen. Es ist noch vor Matthäus 16 zeitlich, also es ist noch vor dem Bekenntnis von Petrus. Wenn du dich jetzt zum allerersten Mal fragst, hey, ich habe noch nie was so richtig vom Bekenntnis von Petrus gehört, was bedeutet das eigentlich? Sind bestimmt ein paar Leute da. Warum du heute hier diesen Gottesdienst schaust, solltest du mal mit denen darüber reden. Aber es ist vor dem Bekenntnis von Petrus, das heißt, diese tiefe Wahrheit, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der Auserwählte ist, dass Jesus alle Menschen befreien wird, das ist noch gar nicht so tief eingedrungen in die Herzen der Jünger. Und Jesus versucht also hier geistliche Grundlagen zu legen und baut dabei weiter an der Brücke vom Alten zum Neuen Bund. Also Lukas 13, Vers 18 und 19. Fangen wir mal mit dem ersten der beiden Beispiele an. Er aber sprach: Wem gleicht das Reich Gottes und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mann nahm und in seinen Garten säte. Es wuchs und wurde ein Baum, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Was ist hier der Hauptpunkt? Was ist hier die eine Sache, die Jesus mit diesem Gleichnis, mit diesen zwei Versen kommunizieren möchte? Es geht um Wachstum. Jesus sagt ganz klar, das Reich Gottes wächst. Egal wie klein es anfängt. Es wird stetig wachsen, immer weiter, bis es groß und kräftig ist. Jeder von uns versteht die Faszination vom Pflanzenwachstum. Jeder von uns hat so ein paar eigene Erlebnisse, Erinnerungen, wo er sich daran erinnert, das war mal ganz klein, dann war ich lange nicht da, dann bin ich zurückgekommen, auf einmal war da was ganz, ganz Großes. Ich kann mich daran erinnern, 1999, Helge war auf ganz vielen Baustellen aktiv und er hat dann leider kennengelernt, dass wenn man Garten- und Landschaftsbauer ist, dass man mehr pflastert, als dass man sät und pflanzt. Und das bedeutet dann auch, dass man öfter mal mehr Bäume entfernt hat, als dass man neue Bäume gepflanzt hat. Er hat dann immer mal wieder so kleine Setzlinge von Bäumen mitgebracht. Und dann wuchsen die da so bei uns im Erdgeschoss, in der WG, die wir da hatten. Mehr schlecht als recht, hatten nicht so richtig genug Licht. Wir haben natürlich versucht, Wasser zu geben und so. Und dann hast du festgestellt, die gehen hier alle ein, die sind einfach keine Zimmerpflanzen. Und dann habe ich einen von diesen Setzlingen mitgenommen und 150 Meter hinter dem Haus meiner Großeltern eingepflanzt. Wirklich so ein großer Setzling. Und dann im ersten Jahr habe ich mich noch so ein bisschen drum gekümmert, das Unkraut weggeschnitten. Wenn ich heute hinkomme, also 1999 bis heute, 22 Jahre, ist das ein Baum, der ist 10 Meter groß. Und es ist nicht nur ein Baum, es war eine Hainbuche und dadurch, dass sie halt so gelitten hat unter unserer schlechten Behandlung im Erdgeschoss in der Wohnung, hat die ganz, ganz, ganz viele gleich starke Triebe ausgebildet. Und das ist so ein Konglomerat von 20 Arm- und Beindicken Stämmen, die ineinander verwoben eine wunderbare Krone bilden und eine tolle Kuppel. Und du bist einfach beeindruckt von dem Wachstum, was da passiert ist. Und ich kann mich gar nicht mehr so richtig an die Zwischenschritte erinnern, aber ich bin einfach nur, wenn ich davor stehe, beeindruckt. Das ist, was Jesus sieht, wenn er auf das Reich Gottes schaut. Egal wie klein es beginnt, etwas wächst daraus und es wird groß und immer größer. Und manchmal merkst du das gar nicht. Vielleicht vergisst du es sogar, dass um dich herum das Reich Gottes wächst. Und dann gibt es immer wieder Situationen, wo du merkst, meine Güte, was ist hier passiert? So viel Wachstum, dass sogar ganze Familien im Reich Gottes Zuflucht finden. Wie sicher fühlst du dich bei dem Gedanken, dass Reich Gottes wächst? Wie sicher bist du dir, dass das Reich Gottes wächst? Wie sicher bist du dir eigentlich? Ist das etwas, wo du wirklich aufstehst und denkst, so wenn ich dich frage, ja klar, Gott arbeitet, das Reich Gottes wächst. Lukas 13, Vers 20. Und wiederum sprach er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Wieder dieselbe Hauptaussage, es geht um Wachstum. Der Sauerteig, egal wie wenig du am Anfang in das Mehl gegeben hast, er breitet sich aus durch das ganze Mehl. Hier wird von einem Zentner geredet. Luther übersetzt es als Zentner. Wenn du dich noch nicht so viel mit antiken Größen und Mengenmaßen auseinandergesetzt hast, um zu verstehen, wovon wird da eigentlich geredet, geh mal, nimm dir mal die Originalübersetzung, schau dir mal das Originalmaß an, nimm dir mal Zeit, 30 Minuten ein bisschen in die Geschichte einzutauchen, von wie viel Mehl hier eigentlich geredet wird. 50, ein Zentner zur Zeit von Luther, ungefähr 100 Kilo, halber Zentner, also ungefähr 50 Kilo. Von 50 Kilo Mehl kannst du ungefähr 75 normal große Brote backen. Also wir reden hier von einer großen Menge. So ist hier wirklich klar gemacht, so eine Frau backt für ihren Haushalt, normalerweise einmal pro Woche wurde der Backofen angeworfen. 75 Brote sind eine ganze Menge, wahrscheinlich sogar viel zu viel. Und das ist, was Jesus hier ausdrücken will, es ist unglaublich großes Wachstum möglich. Egal wie viel Mehl du nimmst, der Sauerteig wird das gesamte Mehl durchdringen. Und was will er uns damit sagen? Naja, das Reich Gottes, es wächst. Das Reich Gottes, es breitet sich aus. Mit Kraft, mit Dynamik. Ist das etwas, was du vor Augen hast? Ist es etwas, wo du eine tiefe Sicherheit drin hast? Jesus hat hier eine Grundlage gelegt bei seinen Jüngern, bei seinen Zuhörern. Er wollte deutlich machen, wenn ihr an das Reich Gottes glaubt, dann glaubt ihr an etwas, das größer und größer wird. Und egal wie klein wir hier gerade sind, wenn Thorsten und ich alleine in Berlin sind, wir können eine Sicherheit haben, dass Gott möchte, dass wenn wir sein Reich leben, dass wenn wir sein Reich predigen, dass es wachsen wird. Und wenn du dir das letzte Gleichnis hier von dem Sauerteig anschaust, dann hat es den Eindruck, dass man dafür auch erstmal nicht unbedingt immer etwas tun muss. Na klar, du brauchst Mehl. Na klar, du musst den Sauerteig reintun. Aber dann passiert da ja auch ganz, ganz viel von alleine. Ne, die Mikroorganismen, die fangen halt an, sich auszubreiten. Die fangen halt an, das Mehl zu zersetzen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz essentieller Punkt gewesen in Jesu Botschaft, dass er mit diesen Gleichnissen und mit diesen Beispielen, wenn er über das Reich redet, wenn er über die Zukunft redet, dass er uns klar machen will, dass hier auch eine unglaubliche Kraft am Wirken ist. Die Kraft Gottes. Eine meiner Lieblingsstellen dazu, Jeremia 32. Und ihr müsst euch immer wieder natürlich vor Augen führen. Also er predigt hier, er redet hier zu seinen Jüngern, zu Israeliten und er baut die Brücke vom alten Bund zum neuen Bund. Er möchte ihnen klar machen, diesen Gott, den ihr dort kennengelernt habt, die Schriften, die seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden in eurer Geschichte, in eurer Kultur existieren, die Erlebnisse, die Wunder, von denen berichtet wurde, dieser Gott, der will ein Reich aufrichten, eins, das kraftvoll ist und das wächst. Jeremia 32, Vers 17. Ach, Herr, Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine Kraft und durch deinen ausgereckten Arm und es ist kein Ding vor dir unmöglich. Ich glaube, wenn wir uns über die Vision und über das Wirken des Reiches Gottes auseinandersetzen, dann ist ganz, ganz wichtig, ganz klar vor Augen zu haben, worin ist dieses Reich gegründet? Es ist in Gott gegründet, dessen Arm alles tun kann. Nichts ist ihm unmöglich. Und darum wird sein Reich wachsen. Und darum ist es manchmal so überraschend, dass du irgendwas aussäst und dann vielleicht Jahre wiederkommst und dann beeindruckt bist über den Baum, den du wiederfindest. Eine Eigendynamik, die du selber gar nicht kontrollieren kannst, die du auch gar nicht selber kontrollieren solltest. Habt das selber erlebt, ihr selber habt Erlebnisse in eurer eigenen Geschichte, wo ihr Sachen gemacht habt, Sachen angestoßen habt, initiiert habt. War eine kleine Situation, eine kurze Unterhaltung und so viele Sachen haben sich verändert. Ich komme vom Land, bin auf dem Bauernhof groß geworden und was dazu gehörte, war eine Menge Dorffeste, eine Menge Schlachtefeste. Eine Menge wurde auch immer in Mengen getrunken. Dann bin ich Christ geworden und habe angefangen zu sagen, Herr, finde ich jetzt nicht total gut, ich mache da nicht mehr ganz so sehr mit. Und es war ganz spannend zu sehen. Erstmal, mein Vater, mein Großvater, mein Onkel, mein Bruder. Zwar muss man auch noch zugeben, eher das Laster der Männer als das Laster der Frauen bei uns in der Familie. Aber total spannend zu sehen. Dann hört man auf. Man redet ein bisschen mit ihnen darüber und dann der Erste, der gesagt hat, ja, stimmt eigentlich, ist Quatsch. Also wir können unsere Gesellschaft viel, viel mehr miteinander genießen, wenn wir vielleicht nicht zu viel Korn auf dem Tisch zu stehen haben. Und dann mein Bruder aufgehört, mein Vater aufgehört, irgendwann auch mein Großvater aufgehört, der das eigentlich sein ganzes Leben ganz anderen Lebensstil geführt hat. Und so, das ist so eine Bauernfamilie, für die das total dazugehört hat, heute zu sehen. Und das ist ein kleiner Anstoß, der von außen kam. Vom Reich Gottes, von der Schrift, wo sich Sachen total verändert haben, in meiner Familie. Und das sind Situationen, wo wir wissen, dass das eigentlich passiert ist und wo du dann merkst, dass einfach Gottes Kraft mitgewirkt hat und mit eingegriffen hat, dass Sachen entstanden sind, Kettenreaktionen losgelöst haben, die du selber gar nicht steuern kannst und kontrollieren kannst. Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Wenn wir selber über das Reich Gottes nachdenken und über unsere Aufgaben und über unsere Verantwortung und über unsere Träume, das darauf zu basieren, dass wir wirklich glauben, es wächst. Und es wächst exponentiell durch Gottes Kraft. Alle Dinge sind möglich. Nichts, was seinem Arm unmöglich ist. Und das bedeutet nicht nur charakterliche Veränderungen, Verhaltensveränderungen, dass man sein Leben bessert, dass man die Sünde hinter sich lässt. Das bedeutet natürlich auch, dass es immer mehr Menschen werden, die sich Gott ausrichten und die dann gemeinsam das Reich Gottes bauen. Ganz klar, das ist in dieser Stelle mit gemeint. Jesus weiß, dass immer mehr Menschen zu ihm finden werden. Und ich muss mich immer wieder prüfen, glaube ich das? Sehe ich das? Ist das eine tiefe Überzeugung? Habe ich Zweifel? Setze ich mich mit meinen Zweifeln auseinander? Für Jesus war das ganz klar. Er hat gesagt, das ist wie ein Baum, der wächst. Es ist ein Samen, kann, egal wie klein es ist, wird groß, wird wachsen. Hab tiefe Überzeugung darin, dass Gott Wachstum will, Wachstum herbeiführt, Wachstum steuert und Wachstum unterstützt. So, dann können wir mal weiterschauen im Lukas 13. Lukas war Mediziner. Lukas versucht das natürlich gut zu strukturieren. Und Lukas führt eine Rede von Jesus direkt im Anschluss an dieses Gleichnis an. Und das ist von der engen Pforte und der verschlossenen Tür. Lukas 13, die Verse 22 bis 30, direkt im Anschluss an diese beiden Gleichnisse vom Himmelreich. Und er ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen, getrunken, auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird Heulen und Zähneklappern sein, wenn ihr sehen werdet, Abraham, Isaak, Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Diese Predigt von Jesus ist ungefähr ein Jahr jünger als das Gleichnis vom Reich Gottes. Na, also das hat er im dritten Jahr seines Schaffens gepredigt, wo schon viel, viel mehr klar war, was Jesus, was die Erlösung, was das alles bedeutet. Ein großes Hauptthema im dritten Jahr war das Thema Nachfolge. Ne, wenn ihr andere Inhalte, die zeitlich in einem ähnlichen Rahmen sind, wie diese Predigt von der engen Pforte und der verschlossenen Tür, ist das Kapitel 19 im Matthäus-Evangelium. Also ist auch ganz, ganz wichtig, sich auch mal mehr und tiefer mit dem biblischen Text auseinanderzusetzen, wie wird das eigentlich eingeordnet, weil Lukas nach Kreuzigung und Auferstehung versteht ja jetzt schon, was es bedeutet, wirklich im Himmel anzukommen, was es bedeutet, selig zu werden, was es kostet, Christ zu werden. Und so nimmt er wirklich Grundlage plus dazugehörige persönliche Verantwortung und versucht, die sozusagen als geschlossene Botschaft hier darzustellen. Deswegen ist das jetzt nicht unbedingt die Predigt nach dem Gleichnis auch das Nächste, was Jesus gesagt hat. Setzt euch tiefer damit auseinander, um tiefer zu gehen. Wer will hier was sagen? So, und Jesus will dann uns jetzt hier nochmal ganz deutlich sagen, auf der Grundlage, wo wir uns sicher sind, Gottes Kraft ist unermesslich. Gottes Kraft ist groß, Gottes Kraft hilft uns zu wachsen, über das Thema Nachfolge und unsere eigene Verantwortung zu reden. Und da sagt er, er sprach zu ihnen, meinst du, dass nun wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt darum. Vers 24. dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Und das ist auch total wichtig. Ich glaube, Lukas will hier wirklich die Größe der Botschaft in dem Kapitel abbilden. Weil wenn du dir jetzt das Gleichnis vom Sauerteig annehmen würdest, könntest du sagen, naja, guck mal hier, das Reich Gottes ist der Sauerteig, das ist auf die Erde geworfen, das Mehl ist die Erde und irgendwann wird es das ganze Leine, das ganze Mehl erreicht haben. Nee, es ist ein Gleichnis, wo es darum geht, das Reich Gottes wächst. Es wächst exponentiell und Gott ist Kraft, ist am Wirken, sodass es wie Sauerteig es schafft, sich überall hin auszubreiten. Werden deswegen alle Mehlkörner, wenn die Mehlkörner für die Menschen stehen, erreicht werden? Naja, ist ja ganz deutlich hier. Ne? Wir können nicht einfach mal jetzt nur eine Stelle nehmen und daraus ein Evangelium stricken, sondern Lukas tut es schon hier, um diese Abkürzung zu verhindern, indem er gleich danach nochmal eine ganz, ganz klare Aussage von Jesus hinterstellt. Natürlich nicht. Leider nicht. Leider wird das Evangelium nicht jeden Mehlkorn komplett geistlich durchsäuern und selig machen, denn du musst ringen, um ins Reich Gottes zu kommen. Du musst bereit sein zu ringen. Und nicht jeder hat den Willen, den Mut, den Glauben, die Überzeugung, dass das Ringen sich lohnt. Das Wort, das hier verwendet wird, Naglizomai, bedeutet kämpfen. In einem öffentlichen Wettkampf alles für den Sieg geben. Ausdauernd festzuhalten. So. Also, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das Verb, das hier verwendet wird, der Zustand, der hier beschrieben wird in Lukas 13, das ist etwas, was mir permanent immer wieder mal passiert. Und jeder von uns hat schon gerungen. Jeder von uns hat schon gekämpft. Du kannst dich an Situationen erinnern, wo du genau gemerkt hast, hier muss ich jetzt durchkämpfen. Vielleicht hast du für einen Wettkampf trainiert. Und dann merkst du, ich muss mich wirklich überwinden, zu trainieren. Jeder von uns hat gekämpft. Jeder von uns hat gewonnen. Jeder von uns hat verloren. Ich kenne keinen Menschen in meinem Umfeld, der jeden seiner Ringkämpfe, jeden seiner Wettkämpfe, jeden seiner Kämpfe des Lebens gewonnen hat. Es geht ja auch nicht darum, hier steht nicht nur die, die ringen und gewinnen, kommen ins Reich Gottes, sondern es geht hier um das Ringen. Und wir hatten einen schönen Ausflug mit der Firma am Donnerstag, sind wir rausgefahren aufs Land, dann sind wir in Fürstenberg ausgestiegen und sind dann nach Himmelpfort gegangen, der Geschichte nach, der Ort, wo der Weihnachtsmann wirklich lebt. Ne? Lebt natürlich in Deutschland, das wissen wir ja alle. Und dann sind wir dann durch die Natur gelaufen und wir haben das Wachstum und dieses Beeindruckende der Natur gesehen. Und es war ganz, ganz schön und dann sind wir da 9 Kilometer in die eine Richtung gelaufen, dann mussten wir aber auch 9 Kilometer wieder zurück. Und dann merkst du richtig irgendwann auf dem Rückweg, der ein oder andere, ist schon ein Kampf, ist ein Ringen, weiterzugehen. Willst du jetzt Pause machen? Nein, der Zug fährt aber. Wenn wir jetzt eine Pause machen, verpassen wir den Zug. So, jeder von uns kennt das Ringen. Das Körperliche, aber genauso auch das Geistige, das Seelische. Es gibt Situationen, wo du dich fragst, was will ich? Na, das Naglizomai, das wird auch dazu benutzt, mit der Sünde zu ringen. Es gibt Sünde, die sich in mein Leben reinschleicht. Die mich konsumieren möchte. Die möchte, dass ich aufhöre. Und Jesus sagt ganz klar, ich muss darum ringen, dass ich durch die enge Pforte hineingehe. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen. Und werden es nicht können. Ne, einfach nur den Wunsch zu haben, reicht nicht aus. Jetzt versuch mal, dich daran zu erinnern, was waren so die Situationen in deinem Leben, wo du wirklich gesagt hast, hier bin ich an meine Grenze gekommen und ich habe es geschafft, meine Grenze zu überwinden. Nimm dir die Zeit. Und aus den unterschiedlichsten Bereichen deines Lebens. Sei es, du kannst dich sehr gut an Sport erinnern. Das ist super. Du hast dich überwunden. Du hast ein neues Level geschafft. Sei es in einer Beziehung. Du hast eine Brücke geschlagen. Du hast dich überwunden, mit jemandem in einen Konflikt reinzugehen, den du vorher immer wieder vermieden hast. Du musstest mit dir ringen, in dieses Gespräch reinzugehen. Erinnere dich an diese Erfolgserlebnisse, dass du dich überwunden hast. Jesus redet hier nicht über den Ausgang der Situation, sondern er redet dann über den Ausgang für deine Ewigkeit. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir nicht das Ringen immer gleich mit dem Sieg oder der Niederlage danach verbinden, weil beides wird passieren. Du wirst nicht immer gewinnen gegen die Sünde. Du wirst nicht immer gewinnen in dem Konflikt und die Frucht des Geistes durch Geduld, durch Liebe, durch Barmherzigkeit erleben. Aber du darfst nicht aufhören zu ringen. Immer wieder darum zu ringen. Und ich glaube, Gott gibt uns immer wieder Situationen. Nicht nur in unserem geistlichen Leben, auch in unserem ganz normalen physischen Alltag, wo er uns zeigt, was Ringen für uns eigentlich so bedeutet, was eigentlich auch in uns steckt. Ich glaube, dass er dir immer wieder auch zeigen will, wie viel Kraft durch seine Kraft in dir drin steckt. Und ich hatte mal ein ganz spannendes Nachhinein Erlebnis, wo ich gestrandet bin. In der schönen Stadt Wuhan. Ja, genau, die Stadt mit dem Virus. Ja. Damals war da aber noch keine Rede von dem. Und ich sollte an dem Morgen von Wuhan zurück nach Berlin reisen und dann abends schön zum Ausflug mit dem Bibelkreis fahren. Dadurch, dass das ja 7 Stunden früher ist, wenn man morgens in Wuhan aufsteht, kann man abends in Berlin ankommen. So, dann bin ich morgens aufgestanden, keine Ahnung, 5.30 Uhr oder so, direkt zum Flughafen. Frühstück im Hotel gab es ja noch nicht. Dann war ich am Flughafen eingecheckt. Alles hat sich gut ergeben. Und dann bin ich kurz davor, 8.10 Uhr gab es einen Flug nach Beijing. 8.15 Uhr gab es den nächsten Flug nach Beijing. Ich war im 8.15 Uhr Flug. Der 18.10 Uhr Flug wurde aufgerufen, hob ab. Und der 8.15 Uhr Flug wurde nicht aufgerufen. Gab dann Verspätung. Es war dann schon 8.15 Uhr, dann war es 8.30 Uhr, es war 9 Uhr. Dann wurde gesagt, irgendwie große Gewitterstürme in Beijing, alle Flüge nach Beijing sind abgesagt. So, dann volle Panik, wie komme ich jetzt noch nach Beijing? Mein Anschlussflug in Beijing, wie kriege ich den, wie schaffe ich den? Ja, wird jetzt nichts mehr. Ist offensichtlich klar, ich komme jetzt hier nicht mehr schnell genug nach Beijing. Was die Fluggesellschaft sagt, das Einzige, was sie machen können, sie können vielleicht noch versuchen, mit dem Zug zu fahren. Also springe ich raus aus dem Flughafen, ab ins Taxi, mit nicht unbedingt fließendem Chinesisch, spreche eigentlich kein Wort. Nicht alle Taxifahrer in China sprechen Englisch, aber ich habe es irgendwie geschafft, mich zu verständigen, dass ich zum Bahnhof muss. Komme ich an beim Bahnhof, ich war jetzt nicht der Einzige, der das Problem hatte, aus Wuhan rauskommen zu wollen. Da war eine Menschenschlange am Fahrkartenschalter in Wuhan am Bahnhof, die war 250, 300 Leute vor mir. Nach 2 Stunden Wartezeit in dieser Schlange bin ich am Fahrkartenschalter. Die Kollegin am Fahrkartenschalter spricht kein Englisch. Aber glücklicherweise gibt es ja Übersetzungs-Apps mittlerweile. Wir können uns irgendwie verständigen. Und es kommt raus, alle Züge bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr sind ausgebucht. Ist aber ein Problem. Ich werde ja heute meinen Flieger nach Beijing nicht bekommen. Der nächste Flieger am nächsten Tag um 13 Uhr. Wenn ich um 8 Uhr nicht schon im Zug sitze nach Wuhan, werde ich auch den Flieger am nächsten Tage nicht bekommen und werde dann noch einen Tag länger in China sitzen. Und dann gar nichts mehr von dem Wochenende mit der Familie und der geistlichen Familie mitbekommen. So, das heißt, ringe darum, eine Lösung zu finden. Ich telefoniere mich durch die Bekannten und Kollegen, die ich in China habe. Er sagt, ja, musst du nicht mit dem Schnellzug fahren, fahr zu dem anderen Bahnhof, wo die alten Züge fahren. So, mit Diesellok über Nacht, Der braucht dann halt 12 Stunden, aber ist ja egal, weil es ist ja jetzt erst 12 Uhr mittags. Wenn du um 4 in dem Bahnhof bist und in dem Zug sitzt, bist du morgens um 4 in Beijing, kannst von da direkt zum Flughafen gehen. Komme ich an, gibt es keine Züge mehr. Glücklicherweise hatte er mir dann doch noch irgendwie ein Ticket in dem Schnellzug ergattern können. Also fahre ich von dem anderen Bahnhof wieder zurück mit dem Taxi. Parallel dazu bin ich am Telefon mit der Fluggesellschaft. Thorsten hat sich total gefreut über meine Telefonrechnung, die ich da aus China produziert habe, auf meinem Handy. Weil natürlich überhaupt nicht klar ist, dass ich jetzt in das nächste Flugzeug gebucht werde. Bloß weil ich meinen Flieger am Freitag nicht bekomme, aber heißt ja noch lange nicht, dass ich den Flieger dann am Samstag bekomme. Also halten die mich da die ganze Zeit hin? Nee, müssen wir dann vor Ort am Flughafen klären. Jedenfalls um 17 Uhr bin ich dann tatsächlich im Zug von Wuhan nach Beijing. Denke so, jetzt ist alles da, ich kann mich entspannen, kriege in dem Moment mit, dass ich den ganzen Tag über noch nichts gegessen und getrunken habe, weil ich nur versucht habe, von einem Termin zum nächsten zu rennen, um irgendwie meine Heimreise noch zu retten. Ich mit aller Kraft gerungen habe, nicht in China zu stranden. Krieg da ein bisschen Wasser und ein paar Bananen in dem Zug auch. Komme dann um 1:30 Uhr in Beijing auf dem Südbahnhof an, nee, Westbahnhof war es, Beijing-Qi. Und dann stehen 250 Leute vor mir am Taxistand. Dann stehe ich wieder 2 Stunden in der Warteschlange, nachts um 1:30 Uhr in Peking, um ins Taxi zu kommen. Die Ungewitter sind noch nicht ganz vorbei. Der Taxifahrer, als ich dann endlich im Taxi bin, der rast da über die Autobahn. Ich hatte das Gefühl, wir können 10 Meter weit schauen, aber ich habe gedacht, zu diesem Zeitpunkt ist mir alles egal. Und dann kommen wir im Hotel an und dann sagen sie, ja, nee, ihr Hotelzimmer war bis 10 Uhr reserviert. Nachts, jetzt ist ja schon nach 3. Nee, Zimmer haben wir nicht mehr. Aber da drüben, fangen Sie mal in dem Hotel. Komme ich in das Hotel, irgendwann gelandet, am nächsten Morgen komme ich tatsächlich dann in das Flugzeug. Sondern nach diesen 24 Stunden von einer Stadt und von einem Transportmittel in den nächsten zu rennen, frage ich mich, wofür war das denn jetzt bitte schön gut? Erzähle ich das einem Freund, sagt er, damit du irgendwann mal in der Predigt eine Geschichte darüber erzählen kannst, wie sehr es sich lohnt, festzuhalten, damit man dann doch noch an seinem Ziel ankommt. So, seine Prophezeiung ist in Erfüllung gegangen. Ich wollte nochmal sagen, also ich glaube, dass Gott uns solche Situationen natürlich auch gibt, damit wir verstehen, wie viel Kraft in dir steckt. Dass du tatsächlich ringen kannst, dass man tatsächlich, egal wie viele Rückschläge es immer wieder gibt, wieder aufstehen kann und wieder den nächsten Schritt gehen kann. Warum? Weil er möchte, dass du im Reich Gottes ankommst. Und er sagt, wir sollen darum ringen, damit die Tür sich für uns öffnet. Und damit möchte ich schließen. Johannes, Kapitel 10, ist die Stelle zum Abendmahl. Jesus hat gepredigt, dass er ein Reich, das Reich Gottes aufbauen wird. Und er hat es ganz, ganz klar gesagt, dass egal wie klein es ist, es wird wachsen und immer größer werden. Glaubst du das? Und er hat gesagt, du kannst Teil davon werden, von diesem wachsenden Reich Gottes, das innerlich wächst und äußerlich wächst und immer mehr Menschen erreichen wird. Wenn du darum ringst, weil es gibt nur einen schmalen Weg, der darauf zuführt. Es gibt eine enge Pforte. Es gibt eine Pforte. Johannes 10, Vers 9. Und er sagt, Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und das ist das Versprechen. Du musst daran glauben, dass es Wachstum gibt, dass das Reich Gottes für dich da ist und dass es eine Tür gibt, durch die du hindurchgehen kannst. Und das ist Jesus, der dir im Abendmahl sagt, ich bin diese Tür. Du musst keine Tür sein, du musst keine Niederlagen zählen, du musst keine Erfolge zählen, du musst dich aufraffen für das Reich Gottes, für deinen eigenen Glauben. Immer wieder ringen um die Menschen um dich herum, ihnen erzählen von der guten Botschaft, immer wieder um dein eigenes Herz ringen gegen die Sünde, gegen die Leidenschaften, für die Früchte des Geistes. Aber er ist die Tür und er macht sie auf. Und er lädt dich ein, diesen Schritt auf ihn zuzugehen. Und das, was wir machen, ganz bewusst am Kreuz. Und wenn du noch kein Konzept vom Kreuz hast, wenn du noch kein Konzept von Sünde, von Umkehr, von Vergebung, von Ewigkeit hast, dann nimm dir die Zeit, such jemanden. In den Kommentaren unten in der Beschreibung zu diesem Videostream findest du Kontaktdaten. Ich treffe mich gern. Ich telefoniere gern, rede gern, erkläre das gern. Und dann setze dich da erstmal auseinander, bevor du tiefer in das ganze Thema mal einsteigst. Aber für dich, der du schon eine lebendige Beziehung zu diesem Vater hast, dessen Arm alles vermag, nichts ist unmöglich für ihn, der Wachstum verspricht und herbeiführt, dann nähere dich dieser Tür. Ringe darum, ehrlich vor ihm zu stehen und ihm zu sagen, dass du die Vergebung suchst, dass du die Vergebung brauchst und dass du dankbar bist, weil er sie dir gibt, weil er die Tür weit geöffnet hat. Lass uns fürs Abendmahl beten. Viel Kraft für die Woche, viel Kraft beim Ringen, beim Kämpfen und natürlich alles Gute für das junge Brautpaar. Lass uns beten. Gott, wir danken dir. Danken wir, dass wir vereint sind. An einem Tag, wo manche heiraten, manche leiden, manche feiern, manche trauern. Und doch sind wir eins und alle gleich vor dir. Und wir suchen dich, wir suchen deine Kraft, wir suchen das Wachstum deines Reiches. Wir wollen glauben an deine Vision, dass du angefangen hast und immer weitermachen wirst, bis es immer mehr wird. Und wir wollen einfach auch dankbar sein für die Rettung, die wir in dir gefunden haben. Also bitte ich dich, rette uns, reinige uns, segne Brot und Wein, sei bei uns. Wir beten in Jesu Namen. Amen.